Das heißt umgekehrt, wenn wir nicht gegen illegalen Holzeinschlag systematisch vorgehen, werden wir niemals die Entwaldung stoppen können.
Holz gilt als ästhetisch, vielseitig und vor allem als nachhaltig. Was wir selten in Verbindung mit Holz hören, ist illegal. Aber ja, Holz kann aus illegalen Quellen stammen, aus Schutzgebieten, aus zerstörten Wäldern, aus Lieferketten, die kaum kontrolliert werden oder sogar gefaked werden, aus Umständen, die negativ für Mensch und Natur sind. Und ganz häufig wissen wir es gar nicht. Es kann das Buch sein, das du gestern Abend im Bett gelesen hast, dein Esstisch oder der Bilderrahmen an der Wand. Das ist Living Planet, der WWF-Podcast. Ich bin Aileen Wegner, Redakteurin beim WWF. Und es gibt jemanden, der diesen Umstand mit dem Holz nicht so hinnehmen möchte, der mit Herz und Seele dem entgegenwirken möchte. Mein Kollege Johannes Zahnen. Hallo Johannes.
Hallo, sei gegrüßt.
Du hast in ganz vielen Medienberichten den Zusatz Holzdetektiv. Nimm uns mal gerne mit, woher kommt das?
Ja, den haben mir Journalistinnen und Journalisten gegeben, weil mein Titel hier beim WWF ein bisschen sperrig ist. Und letztendlich trifft es das aber auch ganz gut, denn seit vielen Jahren beschäftige ich mich damit, ob es illegale Holz- oder Papierprodukte am Markt gibt. Arbeite dabei sehr häufig mit Journalistinnen und Journalisten zusammen, um Dinge aufzudecken, die so nicht sein sollten.
Mhm. Ich habe es ja gerade schon gesagt, illegales Holz ist vielen, glaube ich, uns gar nicht so ein Begriff oder so eine in Verbindung illegal und Holz. Welche Kriterien muss denn Holz erfüllen, um als illegal zu gelten?
Ja, das ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten.
Schön, dass wir hier Zeit haben.
Aber man kann es durchaus verstehen. Ja. Also zum einen ist illegales Holz natürlich das, kann sich jeder vorstellen, das, was wirklich geklaut wurde im Wald. Illegaler Holzeinschlag, dass jemand in den Wald geht und ein oder auch, was es gibt, organisierte Kriminalität wirklich in großem Umfang, in großem Stil, eben ganze Wälder illegal abholzen und die dann verarbeiten, verkaufen. Das ist illegal. Es kann aber auch illegal sein, wenn zum Beispiel Exportsteuern nicht bezahlt wurden. Dann denkt man erstmal, ja gut, das ist ja ein Finanzdelikt. Warum wird das Holz dann illegal? Ja. Das muss man sich so vorstellen, dass sehr häufig eben diese Steuern verwendet werden, um danach eben die Wälder wieder zu pflegen, um sie zum Beispiel wieder aufzuforsten. Wenn das Geld fehlt, fehlt natürlich auch die Ressource, um die Förster zu bezahlen, um den Wald zu pflegen. Dann gibt es eine Waldschädigung zusätzlich zu dem vorher schon geklauten Holz oder zu dem ökologischen Schaden, den illegaler Holzeinschlag angerichtet hat, so dass man sagen kann, illegales Holz entsteht dann, wenn bei der Waldbewirtschaftung oder beim Handel mit dem Holz Gesetze zur Forstwirtschaft oder zum Handel eben in irgendeiner Form missachtet wurden.
Okay. Sprechen wir denn hier eher über ein Nischenproblem oder ist es wirklich ein globales Umweltverbrechen? Also wo können wir es so einkategorisieren?
Ja, die Antwort ist sehr eindeutig. Das ist Zweiteres. Ja. Es ist global und es ist riesig. Wir arbeiten seit etlichen Jahren mit Interpol zusammen und die haben natürlich einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Arten der Kriminalität, die es gibt, organisierte Kriminalität, aber speziell auch in unserem Fall zur Umweltkriminalität. Und so kann man sagen, dass erstens mal die Umweltkriminalität inzwischen der drittgrößte Kriminalitätsbereich der Welt ist. Nach Betrug, Produktfälschung gehört dazu und Drogenhandel. Und die Umweltkriminalität ist eine der am schnellsten wachsenden Kriminalitätsbereiche überhaupt. Sie wächst sehr viel schneller als die Wirtschaft und hat vor einigen Jahren den Menschenhandel überholt. Damals war Umweltkriminalität noch auf Platz 4, inzwischen ist es Platz 3 und hat inzwischen fast den Umfang vom Drogenhandel erreicht. Und wow. Innerhalb der Umweltkriminalität dazu gehören illegale Fischerei, illegal Mining, also Bergbau, dazu gehören illegale Entnahme von Öl und Gas, Abfallentsorgung, aber eben auch illegaler Holzhandel. Und innerhalb von dieser Gruppe ist der illegale Holzeinschlag und Handel tatsächlich der größte Bereich innerhalb der Umweltkriminalität.
Was macht denn Holz so attraktiv für Kriminelle?
Das kann man auch mit anderen Bereichen vergleichen, wie zum Beispiel bei Fischerei oder im Bereich Bergbau. Es gibt einfach eine sehr große Nachfrage nach Ressourcen. Mhm. Und durch diese Nachfrage steigt der Preis. Und deswegen findet man auf jeden Fall Abnehmer für diese Ressource. Wenn man das illegal einschlägt, kommt es natürlich noch sehr drauf an, welche Holzart ist das. Also ist das eher eine Holzart, die jetzt in Massenprodukte geht. Dann gibt es auch eine Nische, wo es um sehr edle Hölzer geht, wo da nur einzelne Bäume zum Beispiel geschlagen werden und illegal gehandelt werden. Aber am Ende des Tages ist es so, dieses illegale Holz gelangt früher oder später in den regulären Markt und wird mit legalem Holz vermischt und kann dann über viele Wege eben auch zu uns gelangen.
Okay, auf den Weg möchte ich auf jeden Fall sprechen. Aber was sind denn so typische Produkte, die hergestellt werden? Also ich habe ja vorhin so versucht, ein bisschen Bilderrahmen, sind so die Sachen, die ich aus deinen Beiträgen schon rausgezogen habe. Aber was ist so typischerweise, was du vielleicht auch in deiner Arbeit dir immer wieder begegnet?
Ja, nein, du hast ganz wunderbar schon sehr gute Beispiele gebracht. Der WWF hat über die letzten Jahre sehr viele Marktanalysen durchgeführt. Und da haben wir zum Beispiel vor Jahren uns Bücher und andere Produkte angeschaut und haben darin sogenanntes Mixed Tropical Hardwood gefunden. Mhm. Das kann man übersetzen mit gemischte tropische Holzarten. Und das ist jetzt sehr spannend, denn die Papierindustrie an sich benutzt auch tropische Holzarten, die in Plantagen angepflanzt werden. Das sind typischerweise Eukalyptus oder Akazie. Und die kann man aber getrennt im Labor identifizieren. Mhm. Das waren also keine Fasern aus diesen Plantagen, sondern wenn da Mixed Tropical Hardwood im Labor identifiziert wird, dann bedeutet das, das sind Hölzer, die aus einem natürlichen Tropenwald stammen. Und jetzt muss man wissen, ein Tropenwald wird in der Regel, ich habe das noch nie gehört, nachhaltig, sprich durch Einzelbaumnutzung für die Papierindustrie bewirtschaftet. Das lohnt sich einfach nicht. Mhm. Das heißt, man kann da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, wenn man diese Fasern findet im Papier, dann wurde da ein tropischer Regenwald großflächig gerodet und zu Papier verarbeitet. In manchen Ländern kann das legal passieren. Wenn wir aber...
Selbst bei Tropenwäldern?
Es gibt Länder, die natürliche Tropenwälder freigeben und Lizenzen erteilen, diese umzuwandeln in Plantagen. Okay. Dann kann es natürlich sein, dass, ich meine, das ist Raubbau, ja, das ist ökologisch gesehen eine Katastrophe, aber es wäre jetzt formell trotzdem legal, ja, wenn so eine Genehmigung erteilt wurde. Wenn man aber, wie in unseren Fällen immer wieder geschehen, bei den Papierherstellern nachfragt, was sind denn für Fasern in eurem Papier drin, welche Bäume habt ihr denn benutzt? Wenn die dann sagen, wir haben nur Plantagenarten benutzt, und wir finden dann aber in einem Fall bis zu 50% Tropenholz, dann ist das schon ein sehr, sehr starker Indikator oder Anzeichen dafür, dass hier illegales Holz reingewandert ist.
Wie du das herausfindest, ist super spannend, möchte ich auch noch gerne darauf eingehen. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurück. Was ist denn so auch so typische Regionen, wo illegales Holz herkommt und wie ist der Weg zu uns eben?
Also wir haben illegalen Holzeinschlag oder Handel quasi überall auf der Welt. Also auch hier bei uns in Deutschland gibt es immer wieder Fälle, wo Holz regulär eingeschlagen wird. Dann liegt das irgendwo am Waldrand und dann kommen die falschen Leute mit dem Lastwagen, laden das auf und fahren weg. Das geht so weit, dass Landesforstverwaltungen da inzwischen GPS-Tracker reinbauen.
Ja, weil wo rein, in die Bäume?
Ganz genau. Die legen da einfach GPS-Tracker rein, weil ihnen regelmäßig das Holz geklaut wurde, um dann zu sehen, wo das landet.
Ja.
Ja. Also jetzt muss man aber das auch wieder relativieren. Das gibt Fälle in Deutschland, das kommt vor. Das ist aber relativ gesehen zu anderen Ländern wiederum eher gering.
Okay.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass hier großflächig in Deutschland Wälder verschwinden oder jetzt der Großteil des Holzes verschwindet. Das kann man nicht sagen. Ich wollte nur klarstellen.
Aber das ist spannend zu hören auf jeden Fall.
Ich wollte nur klar machen, es gibt quasi überall auf der Welt illegales Holz. Ja. Und dann haben wir Länder, wo das Risiko höher ist. Selbst in Europa gibt es in Osteuropa bekanntermaßen höheren Anteil von illegalem Holzeinschlag. Die rumänische Regierung zum Beispiel hat vor einigen Jahren eine Inventur gemacht und hat dann in dem Bericht veröffentlicht, dass ungefähr die doppelte Menge Holz eingeschlagen wurde, als das, was durch Genehmigungen erlaubt war. Mhm. Das bedeutet 100% obendrauf zu den Genehmigungen. Man kann umgekehrt auch sagen, die Hälfte des Holzes aus Rumänien war zum damaligen Zeitpunkt illegal. Auch da muss man relativieren. Es gibt natürlich keine präzisen Zahlen zu illegalem Holz. Das liegt in der Natur der Sache. Das kann man immer nur grob schätzen. Aber ich denke, so eine Forstinventur hilft schon sehr. Und wenn da steht 50% illegal, dann hat man eine Ahnung davon, dass das Problem relevant ist und nicht vernachlässigbar. In dem Moment, wo ich von Rumänien dann Holz beziehe, muss ich von dem hohen Risiko ausgehen und entsprechend Maßnahmen ergreifen.
Wow, okay. Landet es dann im regulären Handel und dann finde ich sie im Baumarkt? Oder wie ist denn der Weg dann zu uns?
Also auch da gibt es die verschiedensten Wege. Das teilt sich sehr häufig nach Holzqualität auf. Mhm. Also viel illegales Holz bleibt auch vor Ort und wird da zum Beispiel dann im Dorf verteilt und verheizt. Ja. Höhere Holzqualitäten gelangen dann aber auch in den regulären Markt. Ja. Mhm. Also bei einer meiner Reisen in Rumänien hat mir eine Experte vor Ort erklärt, an der Landstraße waren dann immer wieder so Holzstapel aufgetürmt, ja, und er meinte dann, dass man an den Abmessungen des Holzes eine Idee davon kriegen kann, welches Holz regulär ist oder legal ist und welches Holz aufgrund der Abmessung der Längen höchstwahrscheinlich demnächst von Leuten abgeholt wird, die das in den internationalen Handel bringen und das aber eben keinen legalen Hintergrund hat.
Aber für den internationalen Handel, irgendwer guckt ja mal auf ein Etikett oder nicht. Das heißt, ich gehe jetzt mal ganz davon aus, Etikettenschwindel, es wird einfach behauptet, dafür gibt es eine Genehmigung oder Photoshop wurde mal drüber gezogen. Wie funktioniert das?
Genau, das ist ein ganz kniffliger Punkt natürlich, denn für Holz braucht man Papiere.
Ja für Holz. Alles. Für alles, was man irgendwo hinbringen möchte.
Ja, gut. Wenn ich das jetzt mal vergleichen darf mit es gibt ja auch einen illegalen Handel mit Gold.
Ja.
Aber da sind die Dimensionen eben sehr, sehr klein. Das heißt, ich kann Gold mit wenig Aufwand in der Hosentasche ohne Papiere transportieren, ohne dass es auffällt. Wenn ich jetzt aber eine ganze Zugladung Holz habe,
ist ein bisschen schwieriger.
Dann wird es deutlich schwieriger, wenn ich das transportiere, dann brauche ich Papiere. Und jetzt kommen wir zu einem der Kernprobleme, die mit illegalen Produkten verbunden ist. Das ist die Korruption. Also sehr, sehr häufig gibt es eben dann offiziell ausgestellte Dokumente, die aber durch Korruption erworben wurden oder organisiert wurden.
Ja.
Dadurch wird das Holzprodukt, oder die Holzstämme oder was auch immer es in dem Moment ist, legalisiert auf dem Papier und kann dann in den regulären Markt eben eingeschleust werden.
So, also die Sachen sind jetzt hier, aber gut, man kann sich jetzt nicht auf die Papiere verlassen, das ist natürlich kritisch. Du hast aber eine Methode mitentwickelt, wie man es trotzdem herausfinden kann, wo das Holz herkommt. Kannst du uns da einmal mitnehmen? Mhm. Gerne Schritt für Schritt, weil ich habe es mir durchgelesen und dachte, okay, das muss ich mir nochmal erklären lassen auf der Tonspur, bitte.
Ja, wir haben ja ein bisschen Zeit, deswegen hole ich ein klein wenig aus.
Bitte.
Der Ursprung dieser Idee ist schon über 10 Jahre, über 20 Jahre, muss ich sagen, über 20 Jahre. damals war im Spiegel ein Artikel, dass es einen Betrug gab im Bereich Olivenöl. Es gibt eben je nach Herkunftsland, ist das Olivenöl mal günstiger oder mal teurer. Und ich weiß gar nicht mehr, wie rum es war. Ich glaube, das war Olivenöl unbekannter Herkunft und es wurde als italienisches Olivenöl umdeklariert, um da eben einen höheren Preis zu erzielen. Und über eine sogenannte Stabilisotopmethode konnte das aufgedeckt werden und wurde bestraft. Und da hatten wir uns beim WWF damals Gedanken gemacht und haben gesagt, Mensch, eigentlich wäre es toll, sowas auch für Holz zu haben. Denn wir wussten ja, dass es auch da illegalen Holzhandel gibt und haben dann über den Spiegel Kontakt aufgenommen zu dem Labor. Das Labor hat damals gesagt, nee, wir machen nur Lebensmittel, aber klingt spannend. Und dann haben wir über die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, das ist eine sehr große Stiftung in Deutschland, die vornehmlich technischen Umweltschutz fördert für den Mittelstand, Projektgelder organisiert und haben diese Methode weiterentwickelt, so dass man sie auch im Holzbereich einsetzen kann. Und das ist heute, 20 Jahre später, muss man sagen, eine der wichtigsten Methoden, um die deklarierte Herkunft von Holz zu verifizieren und damit eben auch illegalen Holzhandel aufdecken zu können.
Mhm. Was macht man da genau? Für alle, die auch nichts mit Isotopenbegriff anfangen können.
Für die, die jetzt schon abgeschreckt sind durch das Wort Isotopen.
Bleibt dran, es ist spannend.
man kann das sehr vereinfachen. Ja. Genau genommen geht es darum, Atome zu wiegen. Ja? Atome sind mal schwerer und mal leichter, deswegen heißen sie dann nicht mehr Atome, sondern Isotope. Und je nachdem, wo ein Stück ein Baum gewachsen ist, der nimmt Wasser auf, Regenwasser auf. Und das Regenwasser ist in einem globalen Kreislauf. Aber diese schweren und leichten Teilchen sind eben nicht gleichmäßig verteilt, sondern je nach Region gibt es mal mehr und mal weniger. Und der Baum nimmt dieses Wasser auf. Und genau wie im Regenwasser ist dann auch in dem Baum selbst eine höhere Konzentration an schwerem Wasserstoff oder schwerem Sauerstoff, so dass man, wenn man das jetzt mal auf Deutschland überträgt, ist es so, dass wir in Norddeutschland mehr schwere Teilchen haben als in Süddeutschland. So, und wenn ich jetzt ein Stück Holz untersuche und ich finde da viele schwere Teilchen, sprich Isotope, dann kann ich mit größter Wahrscheinlichkeit sagen, dass es aus Norddeutschland kommt und kann Süddeutschland ausschließen. Und so kann man das inzwischen über die ganze Welt verteilt machen. Ja, an jedem Ort sind die Isotopenverteilungen unterschiedlich, sprich das Gewicht. Und wenn ich dann eine bestimmte Holzart finde, die in mehreren Kontinenten vorkommt, und ich habe nur sehr viele schwere Teilchen, dann kann ich ganz viele Regionen eben ausschließen, von denen ich weiß, Moment mal, da gibt es aber nur leichte Teilchen.
Okay.
Ja. Und wenn mir jetzt dann der Holzhändler aber gesagt hat, Moment mal, mein Holz kommt aus Kanada und ich weiß, Moment mal, das stimmt jetzt aber überhaupt nicht mit den Isotopenwerten überein, die wir gemessen haben, dann kann ich sagen, oh, mit größter Wahrscheinlichkeit hat der mir jetzt gerade nicht die Wahrheit gesagt.
Aber ist es in den meisten Fällen so, dass er dann wirklich nicht die Wahrheit gesagt hat oder dass er das selbst nicht wusste?
Es ist alles möglich. Ja. Es kann natürlich sein, dass er, solche Lieferketten haben ja meistens mehrere Stufen.
Das meine ich.
Und wenn der Betrug irgendwo in der Mitte der Kette passiert ist und gefälschte Dokumente eingeschleust wurden, dann kann es sein, dass man am Ende der Kette Schwierigkeiten hat, das zu überprüfen. Mhm. Soweit aus Sicht des Händlers. Jetzt muss man das aber umdrehen. Denn wir haben seit 2010 eine europäische Holzhandelsverordnung mit dem Ziel, illegales Holz auszuschließen. Und gemäß dieser EU-Verordnung müssen die Importeure von Holz eben genau dies wissen. Welche Holzart ist es und wo kommt das Holz her?
Ja.
Und wenn man Produkte kauft, bei denen ein gewisses Risiko verbunden sein könnte, sind die Unternehmen verpflichtet, Anstrengungen zu unternehmen und zu hinterfragen, ja, kommt es wirklich daher? Also wir können jetzt nochmal zu dem Beispiel Rumänien gehen, aber es gibt etliche andere Länder auch. Wenn ich weiß, in Rumänien hat es 50% war der Anteil illegales Holz 50%, dann kann ich nicht einfach Holz kaufen und sagen, okay, in meinen Lieferdokumenten steht, dass das legal eingeschlagen wurde, sondern dann muss ich das hinterfragen, weil ich ja weiß, es gibt ein erhöhtes Risiko. Ja. Und jedem Unternehmen steht die Methode natürlich auch zur Verfügung. Ja. Das heißt, jeder Holzhändler kann genau so ein Stück Holz ins Labor schicken und das verifizieren, stimmt das wirklich, was in den Papieren steht? Und dann kann man wieder Sicherheit herstellen.
Hat sich das denn, da du ja schon so lange auf dem Thema arbeitest, seit 2010 verändert? Also kann man einen Rückgang an illegalem Holz sehen, seitdem es diese Verordnung gibt?
Jein.
Beste Antwort.
Also einerseits ja. hat diese Verordnung auf jeden Fall dazu beigetragen, dass das Thema überhaupt diskutiert wird und in die Sichtbarkeit gelangt ist. Denn vor der Europäischen Holzhandelsverordnung gab es überhaupt keine rechtliche Regelung und entsprechend hat man sich nicht darum gekümmert. Es bestehen jetzt Pflichten, mit denen sich die Unternehmen auseinandersetzen mussten. Und es mussten auch viele Unternehmen, die das zuvor noch nicht getan haben, Mechanismen einbauen, um eben genau diese Risiken zu minimieren. Das ist der positive Teil, was ich eben nur, ich sag mal, unterstützen kann, was ich super finde, dass es diese Entwicklung überhaupt gegeben hat. Die Schattenseite ist, dass der WWF eben seit vielen, vielen Jahren Marktanalysen durchführt. Ich habe 2009 damit angefangen und seitdem muss ich sagen, dass ich fast bei jeder Marktanalyse, die ich durchgeführt habe, auch Produkte gefunden habe, wo Dinge falsch deklariert waren, wo ich hohe Risiken erkannt habe, wo die Händler mir falsche Angaben gemacht haben, so dass ich sagen muss, wir sind weit davon entfernt, uns zurücklehnen zu können. Die illegalen Produkte sind nach wie vor auch bei uns auf dem Markt zu finden.
Was passiert dann? Du hast jetzt entdeckt, irgendwo es wurde falsch deklariert und der Händler sagt dann, upsie-daisy, das tut mir jetzt aber auch leid. Oder wie geht das da weiter? Also was sind die Konsequenzen daraus?
Es sind nicht alle Holz- und Papierprodukte fallen unter diese EU-Verordnung. Und das ist schon mal der erste große Schritt, zu schauen, fällt dieses Produkt unter die Verordnung? Wenn sie darunter fällt, dann gehe ich in der Regel zu der verantwortlichen Kontrollbehörde. Das ist in Deutschland die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, kurz BLE, und reiche meine Erkenntnisse zu diesem Produkt an diese Behörde weiter mit der Bitte, das zu untersuchen. Dann gibt es noch weitere Regelungen, die greifen könnten. Es gibt zum Beispiel das Washingtoner Artenschutzabkommen, kurz wird auch häufig CITES genannt. Und jetzt, je nach Holzart, kann es sein, dass da auch mal eine geschützte Holzart dabei ist. Auch das hatten wir schon, die eben in einem der Anhänge gelistet ist. Und dann kann es sein, wenn es Anhang 3 oder Anhang 2 ist, darf man das Holz zwar handeln, braucht aber ganz spezielle Papiere dafür.
Nochmal Papiere.
extra Dokumente, die den Handel erlauben, den internationalen. Oder wenn das eine Holzart ist, die sehr streng geschützt ist und unter Anhang 1 fällt, dann wäre allein die Tatsache, dass ich das Holz gefunden habe, illegal. Dann wäre das nämlich komplett verboten, das zu handeln. Und da gibt es auch einige Holzarten. Aber das ist klar, das sind dann keine Holzarten, die überall und ständig auftauchen, sondern das sind dann eher Spezialfälle.
Zu CITES habe ich auch einen schönen Podcast schon aufgezeichnet, verlinke ich euch sehr, sehr gerne in die Shownotes. Noch einmal zu EU-Holzhandelsverordnung. Wo siehst du denn da noch eventuell Verbesserungspotenzial oder Bedarf eigentlich auch, das zu verschärfen eventuell? So hört sich das zumindest gerade für mich an. Korrigiere mich gerne, wenn ich auf dem Holzweg bin.
Ja, also das war wirklich eine Erkenntnis, die über viele Jahre bei uns gewachsen ist. Je mehr Marktanalysen wir gemacht haben, umso deutlicher ist das Bild für uns geworden, dass die EU-Holzhandelsverordnung zwar im Ziel, in ihrer Zielsetzung sehr gut ist, aber in ihrer Machart eben einige Schlupflöcher beinhaltet und die dazu geführt haben, dass die Wirkung doch sehr gering geblieben ist in der Praxis. Das hat am Ende bei einer Evaluierung auch die EU selbst gesagt, dass es nicht so gut funktioniert hat mit der IUTA. Und ein Stück weit hat sich das überholt, denn die EU hat dann selbst gesagt, die Wälder global gesehen verschwinden in nach wie vor atemberaubender Geschwindigkeit. Und ein großer Teil davon ist auch illegal. Und wir müssen dringend was tun, denn wir als EU haben auch eine große Verantwortung für diese Wälder, denn die EU hat den zweitgrößten Entwaldungsfußabdruck nach China durch die Produkte, die wir importieren. Also nicht nur Holz, sondern auch Soja, Palmöl, Fleisch. All diese Dinge können auch mit Entwaldung und Waldzerstörung in Verbindung stehen. Und deswegen hat die EU gesagt, okay, die IUTA hat zwar nicht richtig funktioniert, aber die lassen wir jetzt mal liegen. Wir machen eine neue Verordnung, die noch viel größer ist und auch Landwirtschaftsprodukte mit umfasst. Und dann wollen wir, das erste Ziel ist nicht nur, dass das Produkt legal ist, sondern das Produkt soll frei sein von Entwaldung. Mhm. Und das alles sind super Ideen. Man hat dann auch, als man diese Verordnung entwickelt hat, die Schwächen der IUTA daraus gelernt und die neue Verordnung, die interessanterweise, jetzt muss man genau hinhören, IUDA heißt, also das T wurde durch das D ersetzt, die Europäische Entwaldungsverordnung, Deforestation, und hat Schwächen, die man in der IUTA entdeckt hat, versucht zu verbessern. Die Verordnung wurde 2023 mit sehr großer Zustimmung im EU-Parlament, Rat und Kommission verabschiedet und sollte dann anderthalb Jahre später in Kraft treten. Und da fingen dann die Probleme an. Denn in der Zwischenzeit gab es immer mehr Unternehmen, die Bedenken geäußert haben, gesagt haben, so, da müssen wir ja ganz viel zurückverfolgen, wir haben dann ganz viel Verantwortung. Da gibt's ja Zwischenhändler, das könnte kompliziert werden. Und überhaupt haben wir ja schon so viel bürokratische Last zu tragen. Das könnt ihr uns jetzt nicht auch noch obendrauf packen. Und die Kritik ist dann so massiv geworden, dass man die Verordnung um ein Jahr verschoben hat. Ende vergangenen Jahres hat man sie dann nochmal verschoben um ein Jahr. Also sie ist jetzt schon zweimal verschoben worden.
Also warten wir jetzt Ende 26 hoffentlich
darauf. Wir sprechen jetzt von Ende 26, aber jetzt kommt noch was obendrauf, dass die Kritik an dieser neuen Verordnung so stark geworden ist, dass die EU angefangen hat, wieder Erleichterungen reinzubauen. Und dieser Prozess hält bis heute an. Es ist vorgesehen, jetzt im April die IUDA nochmal zu diskutieren und nochmal zu schauen, wo kann man Erleichterungen schaffen für die Unternehmen. Aus Sicht des WWF ist das äußerst besorgniserregend, denn die Erleichterungen, die jetzt gerade versucht werden, in die IUDA rein zu lobbyieren, das sind genau die Schwachstellen, die wir eben aus der Vorgängerverordnung schon kennen.
Also haben wir nachher das gleiche in Grün.
Wenn es schlecht läuft, würde die IUDA gerade so stark abgeschwächt, dass sie auf ähnlichem Niveau wäre wie die IUDA. Und da wissen wir ja schon, dass sie nicht funktioniert hat. Dann hätten wir quasi einen riesen Kreis gedreht, eine neue Verordnung zu entwickeln, die mehr Produkte umfasst, Schlupflöcher geschlossen hat, um am Ende nach aktivem Lobbyieren über mehrere Monate dort wieder anzugelangen, wo wir gestartet sind, nämlich bei einer Verordnung, die nicht funktioniert. Und da versuchen wir und viele andere Umweltorganisationen gerade auch gegenzusteuern, aber es sieht gerade nicht gut aus.
Wenn ich das jetzt mal in meinen Worten zusammenfassen würde, etwas frustrierend. Das ist alles, das Druck ist nicht da, es ändert sich nichts. Auch diese neue Verordnung lässt auf sich warten. Trotzdem bist du hier. Trotzdem kämpfst du weiter. Wie bleibst du motiviert an dieser Sache dran?
Ich glaube, das ist so, muss man systemisch beantworten. Denn ich arbeite zwar an einem sehr speziellen Thema, ja, mit technischem Umweltschutz und Analysen, aber am Ende des Tages geht es um die Wälder der Erde, und Holzhandel ist sehr international. Die verschwinden eben in hohem, großem Maßstab. Die Staatengemeinschaft hat sich mehrfach in den letzten Jahrzehnten immer wieder dazu committed, die Entwaldung zu stoppen. sei es nun die New York Declaration oder die Glasgow Declaration, immer wieder gibt es eine überwiegende Anzahl der Länder, die unterschreiben, jawohl, wir wollen die Entwaldung stoppen. Faktisch passiert aber nichts. Die New York Declaration hatte das Ziel, die Entwaldung bis 2020 zu stoppen. Und da ist natürlich bis dahin nichts passiert. Und dann hat man bei der New York Declaration 2020 einfach nur gegen 2030 ausgetauscht und das Ziel stehen lassen. Aber mit dem, was ich an Wissen habe, kann ich jetzt schon vorhersagen, auch dieses Ziel wird nicht erreicht werden. Denn laut Interpol sind 15-30% des international gehandelten Holzes illegal. In den Tropen sind es zwischen 60-90%. Und das sind genau die Entwaldungsfronten, die wir haben in den Tropen. Das heißt umgekehrt, wenn wir nicht gegen illegalen Holzeinschlag systematisch vorgehen, werden wir niemals die Entwaldung stoppen können. Und da wir die Wälder aber so dringend brauchen, sowohl für die Artenvielfalt als auch für das Klima. Also das internationale Klimapanel hat 2019 in dem Bericht geschrieben, dass die Entwaldung die zweitgrößte CO2-Quelle ist. Und dann wird eigentlich relativ schnell klar, ich meine, die größten Umweltprobleme global, die wir gerade haben, ist die Klimaüberhitzung und der Artenschwund. Und beide hängen eng mit dem Wald zusammen, denn die meisten an Land lebenden Tiere und Pflanzen sind im Wald beheimatet, so dass man sehr leicht verstehen kann, wenn die Entwaldung nicht aufhört, können wir niemals unsere Ziele zu Klima und zum Artenschwund erreichen. Und ganz, ganz, ganz langsam, muss ich sagen, rückt dieses Bewusstsein, dass diese Zusammenhänge da sind und dass man die nicht mehr getrennt denken kann, auch bei der Politik in Sichtweise.
Also doch ein Hoffnungsschimmer irgendwo.
Genau, ja. Ich wollte jetzt gerade ein Beispiel nennen. Deutschland hat unterstützt, finanziert durch das Umweltministerium, hier seit einem Jahr ein Projekt, wo wir zusammen mit Interpol im Bereich Umweltkriminalität vorgehen. Das heißt, Interpol ist nicht nur zu illegalem Holzhandel, sondern zu allen Arten von illegaler Umweltkriminalität in 42 Ländern tätig. Der WWF hat einen kleineren Anteil des Projekts, wo wir in Peru und Kamerun mit nationalen Organisationen, die zu Umweltkriminalität arbeiten, ein Netzwerk aufbauen, um im ersten Schritt überhaupt mal mehr Transparenz zu schaffen. Das ist immer, ich sage mal, die Basis für alles, ja, dass man überhaupt mal einen Überblick hat, welche Arten von Umweltkriminalität gibt es, in welchen Regionen finden die statt. Und ganz am Anfang beschäftigen wir uns auch intensiv mit dem Thema Risiken. Ja. Ja, welche Risiken sind diese Organisationen ausgesetzt, die dazu arbeiten?
Okay.
Und wie kann man diese Risiken mindern? Viele Organisationen, mit denen, also wir hatten schon mal ein Projekt mit Interpol. Damals war das ein Projekt, das durch die EU gefördert wurde. Da waren wir sehr viel in Osteuropa unterwegs und da haben uns viele lokalen Organisationen eben gesagt, allein die Tatsache, dass hier Interpol im Projekt ist, ist ein großer Schutzfaktor für uns, ja, weil wir eben national und regional sehr häufig sehr korrupte Strukturen haben. Und wenn wir eine Anzeige machen, bringt das häufig eben nichts, weil dann der Polizeibeamte irgendwo auf dem Dorf verwandt ist mit dem, der das Holz illegal eingeschlagen hat. Und entsprechend bleiben diese Fälle dann entweder stecken oder gefährden sogar den, der die Anzeige gemacht hat. In dem Moment, wo aber eine internationale Organisation involviert ist, kann man sowas nicht mehr an den Teppich kehren.
Ja.
Also da können dann Leute nicht mehr einfach verschwinden, zum Beispiel.
Ich würde gern irgendwie einen hoffnungsvollen Spin noch zum Schluss haben. Gibt es irgendetwas, worauf du dich vielleicht jetzt freust, wo du sagst, okay, darauf arbeite ich jetzt zu oder das ist etwas, was irgendwie so mir zwischendurch nochmal so einen Kick gibt, an dem Thema dran zu bleiben?
Also momentan motiviert mich sehr, dass quasi alle Umweltorganisationen dieses Problem erkannt haben und gemeinsam kämpfen, um eben dieses Zurückdrängen von Umweltgesetzen auf europäischer Ebene. Das betrifft ja nicht nur die EUDIA, also die Verordnung zum Schutz der Wälder, sondern auch Umweltverordnungen im Bereich Wiederherstellung von Natur, Umweltkriminalitätsrichtlinie oder im Bereich Wasser, dass alle Umweltorganisationen hier Schulter an Schulter sich dafür einsetzen, diese Verordnungen zu retten. Das ist eine sehr große Bewegung. Es wäre natürlich wünschenswert, auch noch Unterstützung aus der Öffentlichkeit zu bekommen. Wir hatten vor über 2 Jahren gab es eine Befragung in Europa und die EU-Bürger haben damals wirklich in sehr, sehr großem Umfang ihre Stimme dafür abgegeben. Jawohl, wir wollen eine Verordnung, die Wälder schützt. Ja, das war die zweitgrößte Befragung in der EU von der europäischen Bevölkerung, die es jemals gegeben hat, für diese Verordnung. Und genau diese Verordnung, die sich die EU-Bürger gewünscht haben, steht gerade unter Druck. Und es wäre natürlich wünschenswert, dass über Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel den Podcast, die Öffentlichkeit sensibilisiert wird und versteht, Moment mal, hier wird uns gerade was ganz Wichtiges weggenommen, was wir für unsere Zukunft brauchen.
Das ist der Appell an euch. Bitte verbreitet diesen Podcast, redet über das Thema. Ihr kennt das Spielchen. Johannes Zahnen, Senior Advisor Forest Policy, so der offizielle Titel. Wir machen einfach unseren Holzdetektiv weiter daraus. Ich danke dir vielmals fürs Gespräch. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie doch sehr gerne bei Spotify in den Kommentaren oder auch ganz klassisch per E-Mail an podcast@wwf.de. Wir freuen uns total, von euch zu hören und beantworten gerne natürlich alle übrig gebliebenen Fragen. Vielen, vielen lieben Dank. Abonniert den Podcast, 5 Sterne, Review. Ihr kennt das alles. Ich bin Aileen Wegner. Das ist der Living Planet Podcast. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Danke, tschüss.